Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
Zip FM,
ein Projekt der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu ZIP FM am Dienstag, den 9. November, produziert von Radio Dreieckland in Freiburg. Noch nie hat ein Kastor so lange für seinen Weg ins Wendland gebraucht. Erst heute Morgen gegen 10 Uhr sind die Atommüllbehälter an ihrem Ziel, dem Zwischenlager in Gorleben, angekommen. Und noch nie haben sich so viele Menschen dem Kastor entgegengestellt. Allein in Dannenberg demonstrierten am Samstag rund 50.000 Menschen, während zur gleichen Zeit der Kastor im badischen Kehl mit einer Brückenbesetzung in Empfang genommen wurde. Für den Greenpeace-Aktivisten Matthias, der unter anderem Strahlenmessungen an den Kastoren vorgenommen hat, steht nach diesem Wochenende fest:
Und ich bin mir sicher, dass nach diesem Transport kein Kastortransport mehr nach Gorleben geht und die Endlagerpläne in Gorleben auch aufgegeben werden. Dies ist der Anfang vom Ende des Atomstandortes Gorleben.
So viel Zuversicht möchte man gerne teilen. Und mit ihr blicken auch wir in der kommenden halben Stunde noch einmal auf die Ereignisse der letzten Tage zurück. Aber nicht nur der deutsche Atomstaat schickt Container auf die Reise. Auch in Bern wurden am Wochenende Container gefüllt. Allerdings nicht mit Atommüll, sondern mit einer ganz anderen Fracht. Mit Menschen, die keine Schweizer Staatsbürgerschaft haben. Ausländer sollen in Containern aus dem Alpenstaat ausgeschafft werden. Wir berichten von einer überspitzten Kunstaktion, die womöglich von der Realität noch überholt werden könnte. Für ein längst überfälliges Nachtflugverbot kämpft eine Bürgerinitiative in Leipzig. Hätte sie Erfolg damit, dann müssten auch schwere Transportmaschinen der Bundeswehr am Boden bleiben, die vom Flughafen Leipzig-Halle nach Afghanistan starten. Ein Interview dazu am Ende der Sendung. Schon kurz nach seinem Start wurde der Kastor am Freitagnachmittag in der Nähe von Caen blockiert, als sich eine kleine Gruppe von Atomkraftgegnerinnen an die Gleise gekettet hatte. Die Polizei verletzte einige von ihnen beim Versuch, sie vom Gleis zu bekommen. Eine Person musste aufgrund einer durchgetrennten Sehne an der Hand operiert werden. Charlotte Michon von Réseau Sortir du Nucléaire berichtet im Interview mit freieradios.net über diese Blockade und über die Geheimhaltungspolitik der französischen Regierung und der Atomgesellschaft Areva während des Transports.
Am Telefon mit Charlotte Michon, Mitglied des Réseau Sortir du Nucléaire. Also Charlotte, warum hat am Freitag Areva in letzter Minute die geplante Streik zu verändern?
Areva hat den Zug umleiten machen, zwischen in der Nacht zwischen Freitag und Samstag. Wer denkt, dass es damit zu tun hat, dass es eine große Blockade gegeben hat in Caen, und so dass der Zug 3 Stunden Verspätung hatte und vielleicht ist er umleitet worden, um diese Verspätung aufzuholen, und auch denken wir, und Blockaden zu vermeiden, die in Nordfrankreich stattfinden sollten und die nicht sehr diskret schon angemeldet waren. Und wir denken, dass Areva vielleicht Angst davor gehabt hat. Und jedenfalls beweist es, dass die Atomindustrie total untransparent ist, dass es sich verbergen soll, alles verändern soll, um durch Regionen zu fahren, wo niemand die stören kann.
Hast du etwas Neues gehört von den 6 Aktivisten von Caen? Ich habe die noch nicht erreicht.
Ja, wir haben Nachrichten gehabt. Also 3 sind verletzt worden, beziehungsweise 2 brauchen eine Hautoperation, und einer ist bei der Hand sehr, sehr schwer verletzt. Also seine Sehne, er hat 2 Sehne gehabt, die von der Säge gebrochen worden sind.
Ihr bittet auch eine finanzielle Unterstützung.
Ja, wir haben einen Aufruf zur Solidarität bzw. finanzielle Unterstützung geschickt an alle unseren Kontakten und auch an unseren deutschen Kontakten, wenn die Aktivistinnen dieses Geld nicht vor dem 15. November geben, dann sollen sie im Gefängnis bis zum Gericht am 8. Dezember. Und bisher ist die Solidarität sehr, sehr, sehr streng, sehr, sehr kräftig und wir haben schon Nachrichten von Leuten überall in Deutschland, die mithelfen wollen.
Den Réseau de Sortir du Nucléaire hat die Strecke des Zugs und den Fahrplan verantwortlich gemacht. Man hat kaum Informationen über die Strecke in Deutschland bekommen. Woher kommen diese Unterschiede zwischen den zwei Ländern?
Also ich habe keine Ahnung, aber wir haben diesen Fahrplan durch bestimmte Quellen gehabt, die wir also verbergen möchten. Aber ich denke, es hat damit zu tun, vielleicht, dass viele Lokführer und Eisenbahner es satt haben über die Transporte und dass sie mithelfen wollen. Und deshalb gibt es immer Leute, die uns irgendwie die Zeitpläne geben.
Das war Charlotte Mijon, Mitglied des Réseau Sortir du Nucléaire für freieradios.net.
Wolfgang Ehmke von der BI Lüchow-Dannenberg ist schon seit 30 Jahren im Widerstand in Gorleben. Im Interview mit dem Freien Radio Wendland fasste er am Montagabend die Ereignisse vom Wochenende zusammen. Schon da zeichnete sich ab, dass der Castor länger unterwegs sein würde als je zuvor.
Ich weiß gar nicht, ob das ein Rekord ist, weil auch in der Vergangenheit haben die Transporte sehr, sehr lange gebraucht, durchzukommen. Es gab ja auch immer sehr mutige Aktionen von Einzelnen. Vor 2 Jahren waren es die Bauern mit ihrer Betonpyramide, die es geschafft haben, nochmal 24 Stunden den Transport zu verhindern. Aber am Ende ist es nicht die Frage der Zeit, sondern wenn man drauf schaut, was los ist bundesweit, was wir an Unterstützung haben dieses Jahr, wie groß die Demonstration ausgefallen ist, wer da alles kam, dann müssen wir sagen, die Auseinandersetzung hat eine neue politische Qualität.
Ja, selbst der Bundestag mag sich in den kommenden Tagen damit auseinandersetzen, mit dem, was im Wendland und auf der Strecke der Castoren passiert ist. Wie schätzt ihr die polizeilichen Aktivitäten dieses Jahr ein? Sind sie so wie erwartet quasi oder?
Ja, das ist natürlich eine knifflige Frage, weil ich kann keine glatte Antwort sagen. Es gibt unterschiedliche Gesichter. Es gab ganz harte Auseinandersetzungen an der Schiene am Sonntag. Wir haben ja auch Augenzeugen berichtet, dass Menschen, die versucht haben, an der Schiene zu schottern, in den Wald verfolgt wurden und mit Gasgranaten beschossen wurden. Auch viele Augenverletzungen gab es. Dann gab es eine andere Situation gestern Nacht in Harlingen auf der Schiene, als da Tausende saßen, war die Polizei bereit, auf Vermittlung durch die Pastoren ein Gespräch zu führen und zu überlegen, wie man mit einer solchen Situation klarkommt. Wir haben gesagt an der Stelle ganz klar, mit verhältnismäßigen polizeilichen Mitteln ist das nicht aufzulösen und das ist eigentlich ja auch eingetreten. Einerseits wurden zwar die Leute getragen und nicht geschlagen, das war wichtig, aber am Ende wurden ja über 1500 Leute stundenlang bei Frost in so einem Außencamp in einer GESA-Gefangenen-Sammelstelle festgehalten. Das war unerträglich für die da drin waren und außerdem war es aus unserer Sicht ein Rechtsbruch, denn es gab keinerlei richterliche Anordnung dafür.
Das heißt, eher unzufrieden, und nach wie vor greift die Polizei hart und nicht immer knüppelnd, aber nichtsdestotrotz ist das ja auch eine Demütigung und ein klares Zeichen, eine offene, also Freiluft-Gefangensammelstelle.
Ich kann mal deutlicher sagen, wir sagen, der Atomstaat ist in Aktion, wenn der Castor rollt, und die Demonstrationsverbote, die es gibt, das ist das eine. Ja, da werden ja Grundrechte außer Kraft gesetzt, und das polizeiliche Handeln anstelle eines politischen Handelns, ja, Atomausstieg, das ist die Frage. Das polizeiliche Handeln konterkariert den Begriff Demokratie und demokratisches Verhalten. Was ist denn wichtiger, die Grundrechte der Menschen zu schützen, vor Strahlung oder den Transport zu sichern? Da haben wir eine ganz andere Prioritätenliste, das ist doch klar.
Wolfgang Ehmke, Sprecher der BI Lüchow-Dannenberg, im Gespräch mit dem Freien Radio Wendland. Der Castor strahlt, aber wie stark und wie hoch ist das Risiko? Darüber gehen die Meinungen himmelweit auseinander. Auch weil unabhängige Messungen des Strahlenrisikos nur schwierig zu bekommen sind. Nur die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat, jenseits der Betreiber und staatlicher Stellen, das nötige Equipment, um die radioaktive Strahlung exakt zu messen. Sie hat in der Nähe der Castor-Behälter gemessen und sagt, die Strahlung ist gesundheitsgefährdend. Der Kernphysiker und Greenpeace-Atomexperte Heinz Mittal hat den Castor mit dem Messgerät begleitet.
Sie haben am Verladebahnhof Dannenberg gemessen, in 14 Metern Entfernung die Gamma- und Neutronenstrahlung gemessen und ausgewertet. Was ist das Ergebnis Ihrer Messungen?
Also erstmal fällt schon auf, dass die Zähler wirklich hinaufzählen und die Intensität stärker wird, selbst wenn er 50, 60 Meter noch entfernt ist. Und in der Entfernung von 14, 15 Metern, wo wir waren, hat man etwa das Hundertfache des normalen Untergrundes.
Was bedeutet das?
Das bedeutet, dass dort die Strahlungsintensität 100-mal höher ist, als normalerweise auf die Strahlungsintensität dort wäre.
Nun sagen Sie, dass jeder der Castor-Behälter so viel radioaktives Material wie bei der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl freigesetzt wurden, enthält. Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie daraus?
Also die Schlussfolgerung ist, dass da wirklich ein gewaltiges radioaktives Inventar drinnen ist, in jedem einzelnen Behälter, und obwohl er 100 Tonnen leer wiegt, und die 100 Tonnen wiegt er, damit man die Strahlung abschirmen kann, kommt noch trotzdem so viel heraus, dass man in der Nähe das Tausendfache des Untergrundes hat und in 15 Meter etwa noch das Hundertfache des normalen und natürlichen Untergrundes.
Das ist aber doch noch innerhalb der Grenzwerte, oder?
Das ist richtig, das ist innerhalb der Grenzwerte, aber die Grenzwerte sind sehr hoch gesetzt. Der Behälter ist zugelassen auf eine sehr, sehr hohe Strahlung, und wenn man direkt sich neben dem Behälter aufhält, dann kann man in einer Stunde oder in dem Bereich die Jahresdosis abbekommen. Das ist so zugelassen, aber es ist zu kritisieren.
Nun sagen Sie auch, dass das Strahlenrisiko manipulierend dargestellt wird. Was meinen Sie damit?
Das ist richtig. Es gibt Zeichnungen, eine grafische Darstellung von der GRS, der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit. Und da wurde ein Maßstab gewählt, und unabhängig von diesem Maßstab wurde das Castor-Fahrzeug wesentlich größer dargestellt. Also das Fahrzeug wurde in einem Maßstab von etwa 14 Metern dargestellt, so eine große Größe hat es nicht. Dadurch entsteht der Eindruck, dass wenn man nur wenige Wagenbreiten entfernt ist, die Strahlung schon sehr abgenommen hat. Also ich habe mit vielen Leuten gesprochen, der erste Eindruck, der entsteht, ist, wenn ich so 2, 3 Wagenbreiten weg bin, dann habe ich ja kaum mehr Strahlung. Genau das ist nicht der Fall, sondern es ist das Gegenteil der Fall, dass wir sagen, die Strahlung in einem großen Bereich, in 50 Meter Entfernung konnten wir das noch feststellen. Und es gibt in der Strahlenschutzverordnung ein Minimierungsgebot, dass auch unterhalb der Grenzwerte die Strahlung minimiert werden muss. Das kann ja gar nicht gemacht werden, wenn dieser Bereich verharmlost wird. Uns ging es darum, sozusagen auch den weiteren Bereich, der Bereich einer größeren Entfernung, zu problematisieren.
Das haben Sie ja auch in Dahlenburg gemacht. Das ist noch viele Kilometer vor Dannenberg. Dort ist der Castor-Transport ja wegen der Proteste stundenlang festgestanden über Nacht. Sie sind von Anwohnern dorthin gebeten worden, Sie kamen aber erst nicht hin.
Richtig. Also ein besorgtes Ehepaar hatte uns gebeten, dort Messungen durchzuführen, der Castortransport wurde auf den Schienen halt mitten im Ort abgestellt und hat ihnen direkt ins Wohnzimmer, mit wenigen Metern Entfernung direkt ins Wohnzimmer gestrahlt. Und das hat großes Unbehagen ausgelöst. Wir wollten hier eine Strahlmessung durchführen und wurden von der Polizei gehindert, obwohl, und da haben wir uns mit dem Rechtsanwalt noch sozusagen versichert, es keine Rechtsgrundlage für die Polizei gegeben hat. Das heißt, die Einladung dieser Familie, dort Strahlmessungen durchzuführen, das hätte die Polizei nicht verweigern dürfen.
Sie sind dann aber trotzdem hingekommen?
Nein, wir sind nicht ganz hingekommen, weil das Ergebnis war, dass die Frau eben nicht die Messung abgewartet hat, sondern sich entschieden hat, ihr Haus zu verlassen. Das heißt, sie haben die Nacht woanders verbracht und als die Polizei uns nach vielen Stunden durchgelassen hat, waren wir von einem versperrten Haus und haben nur im Garten messen können. Jetzt ist sozusagen das aber ein hoher Bahndamm und der Castor ist sozusagen in der Höhe des Wohnzimmerfensters. Und wir haben aber nur von einem ganz anderen Winkel von unten messen können. Nach unten ist er etwas besser abgeschirmt, weil er auch auf diesem Fahrzeuggestell steht. Das heißt, die Werte, die wir hier gemessen haben, sind nicht wirklich repräsentativ.
Welche Schlüsse ziehen Sie jetzt aus diesen ganzen Messungen, die Sie gemacht haben?
Die Schlüsse sind, dass tatsächlich eben ein gewaltiges radioaktive Fracht durch Europa gefahren wird, die nur ungenügend abgeschirmt wird und es keine Konzepte gibt, wenn tatsächlich etwas passiert. Also wenn der Castor länger aufgehalten wird, dann steht der Zug viel zu lange im gewohnten Gebiet. Das war nicht vorgesehen. Wir haben auch auf der Fahrt gemessen ein Zugrad, das heiß geworden ist. Das haben wir mit einer Infrarotkamera gesehen. Wir hatten auch den Eindruck, dass hier sozusagen man nicht gerne darauf reagiert. Ich weiß nicht, was es für ein Konzept gibt, wenn es hier ein Achsproblem gibt, ob man den Behälter auf der Strecke irgendwie umladen kann. Also die Schlussfolgerung ist, eine so radioaktive Fracht macht gewaltige Probleme, nicht nur bei der Endlagerung, sondern auch beim Transport.
Greenpeace-Atomexperte Heinz Mittal im Interview mit Heike Dämmel von Radio Z in Nürnberg. Ob wir es wirklich mit dem Anfang vom Ende des Lagers in Gorleben zu tun haben, sei einmal dahingestellt. Sicher ist bereits jetzt, dass kurz vor Weihnachten weitere 4 Castoren aus Frankreich nach Deutschland rollen werden. Ziel ist ein Zwischenlager im Ostseebad Lubmin. Die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern riefen am Sonntag auf ihrer Landesdelegiertenkonferenz in Neubrandenburg für den 18. Dezember in Greifswald zu einer Demonstration gegen diesen Castortransport auf. Am Samstag wurden auf dem Berner Bundesplatz 4 Container gefüllt. Ihre Fracht, Ausländerinnen und Ausländer. Diese Container werden nun außer Landes gebracht, die Menschen in den Containern ausgeschafft. Diese Aktion fand statt im Rahmen des Aktionstags gegen die Ausschaffungsinitiative der Schweizer Volkspartei SVP und den Gegenvorschlag. Inszeniert hat den sogenannten Ausländersammeltag die Kunstfigur Alois Stocher. Cheyenne Mackay von Raabe in Bern hat sich mit dem Künstler getroffen.
Die Figur Alois Stocher tritt auf im grauen Anzug mit Seitenscheitel und gestutztem Schnauz. Er ist selbstredend Geschäftsführer der Organisation zur Lösung der Ausländerfrage OLAF und vertritt die außerparlamentarische Rechte. Als am Samstag auf dem Berner Bundesplatz verschiedene linke Organisationen gegen die Ausschaffungsinitiative und den Gegenvorschlag protestieren, lässt Alois Stocher 4 Container aufstellen, in welche er Ausländerinnen und Ausländer verfrachtet, um sie danach auszuschaffen.
Ja, das ist eben der eidgenössische Sammeltag für Ausländer. Da geht es eigentlich darum, dass wir einerseits Ausländer markieren, oder? Das ist der erste Schritt auf dem Weg zur Problemlösung, oder? Da geht es darum, dass man der Polizei wichtige Hinweise gibt, wer kommt überhaupt in Frage als krimineller Ausländer, oder? Ist ganz klar, das sind die Ausländer, oder? Und eben gleichzeitig kann man, also haben wir da diesen Container, da kann man jetzt schon, kann man uns Ausländer vorbeibringen, die werden dann gesammelt, oder das geht auch alles schön mit der humanitären Tradition der Schweiz zusammen, oder wir haben da Lunchpakete, da gibt's, also denen geht's da im Container besser als da draußen in der Kälte.
Auf einem der Container für die auszuschaffenden Ausländerinnen und Ausländer stellte Alois Stocher ein Rednerpult auf, von wo aus er für eine konsequente Ausländerpolitik warb, während unter ihm die Menschen auf die Ausschaffung warteten. Die Container mit den gesammelten Ausländern würden nun aus der Schweiz rausgebracht, erklärt er.
Also jetzt einfach mal über die Grenze und dann schauen wir natürlich, in welchem, von welchem Kulturkreis kommen die Leute und dann werden die zurückgebracht in die Herkunftsländer. Da ist es eben auch so, also uns ist die Integration sehr wichtig, oder, dass wir eben schauen, dass diese Leute integriert werden, dort, wo sie eben auch integriert werden können, also im Ausland.
Alois Stocher ist eine Kunstfigur, welche mit überspitzten, extremen Aktionen auf die Ausländerpolitik in der Schweiz aufmerksam machen will. Dass er eigentlich ein Linker sei und seine rechtsextremen Ideologien nur als Kunstform umsetze, lässt Alois Stocher im Interview aber nicht gelten.
Das sind natürlich solche linken Verschwörungstheorien, oder? Ich meine, wenn Sie unsere Aktion sehen, wenn Sie unsere Informationen lesen, oder? Ich meine, ich weiß nicht, wie man da auf die Idee kommen kann, dass das irgendetwas Linkes daran sein soll. Also wir sind ganz klar auf der rechten Seite positioniert. Wir stehen quasi für die Ausländerpolitik der SVP ein. Wir setzen das um. Also was da, wenn Sie das als links anschauen, dann von mir aus. Aber sonst würde ich schon sagen, sind wir natürlich nationalkonservativ. Es geht uns um die Sicherheit der Schweiz.
Die Besucherinnen und Besucher auf dem Bundesplatz haben Alois Stochers Idee jedoch durchschaut. Man ist einstimmig der Meinung, dass solche extremen Kunstformen wie der Sammeltag für Ausländer ein gutes Zeichen setzen können gegen rechte Ideen, wie zum Beispiel die Ausschaffungsinitiative.
Ich denke, auf eine absurde Initiative kann man nur absurde Antworten geben und sie ins Extreme, also das Extreme für Extrem, und dann kommt es noch besser rüber, dass es total Quatsch ist.
Diese Aktion ist in dem Sinne gut, weil sie eben zeigt, wie krass die Initiative der SVP und auch des Gegenvorschlags ist und quasi den Leuten vor Augen führt, wie krass es sein kann, wenn man wirklich so argumentiert wie die SVP und auch die anderen Parteien.
Ich finde es toll, dass die OLAF, diese Organisation, etwas macht, dass auch eine andere, eine Partei macht, nämlich die Leute mobilisieren, und zwar auf eine Art und Weise, bei der die Leute zuhören.
Die rechtskonservative Schweizer Volkspartei will eine Volksabstimmung über die Abschiebung sogenannter krimineller Ausländer durchsetzen. Cheyenne Mackay von Radio Bern berichtete über eine Aktion des Künstlers Alois Stocher, die sich gegen diese Ausschaffungsinitiative richtet. Wer in der Nähe des Flughafens Leipzig-Halle wohnt, findet auch nachts keine Ruhe. Denn dieser Flughafen erlaubt laute Flüge auch zwischen 22 Uhr abends und 6 Uhr morgens. Neben dem Flughafenbetreiber selber profitiert davon insbesondere der Logistikkonzern DHL, der angesichts des zunehmenden Flugverkehrs gerne in der Nacht seine Fracht transportiert. Aber auch die Bundeswehr schickt ihre Frachtmaschinen nachts von Leipzig aus nach Afghanistan. Michael Teske von der Bürgerinitiative gegen Fluglärm am Flughafen Leipzig-Halle schilderte Radio Korax in Halle die Gründe für ein längst überfälliges Nachtflugverbot.
Man hat uns ja ziemlich überrumpelt mit diesem DHL-Luftfrachtkreuz. Zunächst mal hat man so klammheimlich um die Wendezeit diese unbegrenzte Nachtflugerlaubnis, die es zu DDR-Zeiten gab, aber die gar keine Rolle spielte damals, die hat man einfach ungeprüft übernommen. Und das war so ziemlich einmalig für einen Flughafen in Deutschland. Und dann hat man das natürlich genutzt, um DHL hier anzusiedeln. DHL, das internationale Luftkreuz, war ja vorher in Brüssel. Und dort haben die regionalen Politiker das Ansinnen der DHL abgelehnt, die Anzahl der Nachtflüge noch weiter zu erhöhen. In Leipzig hat man ihnen dann Tür und Tor geöffnet und hat gesagt, ihr kriegt ja keinerlei Nachtflugbegrenzung. Ihr dürft so häufig fliegen, wie ihr wollt, mit Fluggerät so laut ihr wollt. Ja, also wir wollen eigentlich kein komplettes Nachtflugverbot. Das wäre natürlich optimal, wenn wir das schaffen würden. Wir haben aber schon in 2, 3 Instanzen geklagt und haben dort kein Recht erhalten. Das heißt, ein komplettes Nachtflugverbot werden wir nicht mehr durchsetzen können. Aber wir wollen wenigstens, dass die allerlautesten Kracher in der Nacht nicht mehr verkehren dürfen. Und das sind Flugzeuge, die auf einer Liste in einer Klassifikation einer internationalen zivilen Flugorganisation in diesem sogenannten Chapter 3, Kapitel 3 eingestuft sind. Und da hat also das Bundesverkehrsministerium nochmal eine Untergliederung dieses Kapitels 3 vorgenommen in eine sogenannte Bonusliste und Flugzeuge, die eben nicht auf der Bonusliste stehen. Und wir wollen, dass die Flugzeuge, die nicht in der Bonusliste stehen, hier nachts nicht mehr verkehren durften, wie das auch eigentlich an fast allen anderen Flughäfen in Deutschland üblich ist.
Wissen Sie denn, ob an anderen Flughäfen diese 1973 oder nur bis 1973 noch russischen Militärtransporter AN-12 überhaupt noch genutzt werden? Oder ist Leipzig da der Einzige?
Also es geht ja um beides. Es geht vor allen Dingen mal um die AN-124. Das sind diese Großraumtransporter und die AN-12. Beide sind sehr laut, sind besonders laut. Und bei der AN-124 kommt noch die Besonderheit dazu, dass dieses Flugzeug vorwiegend militärisch genutzt wird. Und dagegen gehen wir natürlich auch an. Also es werden dort übergroße militärische Frachten, die im Kampfhubschrauber oder Panzer zum Beispiel nach Afghanistan geflogen. Und wir hoffen natürlich, wenn wir diese Flüge in der Nacht verboten kriegen, dass die dann überhaupt nicht mehr den Flughafen Leipzig-Halle ansteuern. Und wir hoffen natürlich, dass sie auch nirgendwo anders unterkommen. Das ist das eine. Das andere sind die AN-12. Die fliegen tatsächlich im Auftrag der DHL. DHL sagt, na, wir haben doch wunderbar leise Maschinen, was wollt ihr? Aber sie haben zum Beispiel polnische Fluggesellschaften, die in deren Auftrag fliegen. Und da sagen sie, dafür können wir nichts. Das liegt nicht in unserem Verantwortungsbereich.
Wie lautet denn die Webseite, die Adresse?
Die ist ein bisschen kompliziert. Am besten, man geht auf unsere Homepage www.nachtflugverbot-leipzig.de.
Ja.
Und dort gibt es dann einen Link, beziehungsweise 2 Links, eine auf die Petition für Sachsen und eine auf die für Sachsen-Anhalt.
Also ich wiederhole nochmal die Webseite nachtflug-leipzig.de besuchen. Dort finden Sie dann die Links.
Das war Michael Teske von der Bürgerinitiative gegen Fluglärm am Flughafen Leipzig-Halle im Interview mit Radio Korax in Halle. Das war's für heute mit ZipFM, produziert von Radio Dreieckland in Freiburg. Morgen könnt ihr dann die nächste Ausgabe von ZipFM hören, dann aus dem Studio von Radio Unerhört in Marburg. Tschüss.
ZipFM mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn Sie die Reichen ausmerken.
Ave Maria, grazie per.
ZFM,
ein Projekt der Freien Radios.